ARD Sounds.
So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Ja, das Klima gibt sich wirklich Mühe. Elefant, Tiger und Co., der Podcast, die neue Folge tatsächlich schon Mitte März aufgezeichnet im Freien. Einfach, weil wir es können und weil das Wetter schön ist. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Und wir begeben uns ja eigentlich nach drinnen thematisch ins Terrarium, gönnen uns das aber trotzdem hier draußen mit Robin Neumann. Robin, sei herzlich gegrüßt.
Grüße.
Robin, du bist uns ja schon bekannt als echter Verfechter, als quasi als Mentor aller Tiere, die im Terrarium leben. Und heute wieder so ein ganz spezielles Tier, der blaue Baumwaran. Also das klingt für mich schon fast wie ein Adelstitel, blauer Baumwaran. Ich gehe mal von den Waran aus, die ich kenne. Das ist ja der Komodowaran hier bei euch im Zoo Leipzig. Aber wenn er auf dem Baum lebt, vermute ich mal, kann er diese Größe nicht anbieten, oder?
Wie groß ist er? Also zwischen 90 Zentimeter und 1,20 Meter, da sind wir schon gut dabei. Also sind eher klein, nicht aber so riesig.
Aber von der Gestalt her dann doch ähnlich, also natürlich im Maßstab?
Die Körperform ähnlich, aber der Komodowaran hat zum Beispiel einen viel kürzeren Schwanz, weil der eben auf dem Boden wohnt und der Baumwaran braucht seinen Schwanz zum Ausbalancieren im Geäst und der kann auch so ein bisschen, hat auch so ein bisschen eine Greiffunktion, sage ich jetzt mal, also die seilen sich auch manchmal so ein bisschen ab. Also sie haben einen deutlich längeren und filigraneren Schwanz.
Aber in meiner Ungeduld habe ich natürlich auch vorher schon mal ein bisschen gelesen. Das ist ja ein Tier, wenn wir vor 10 Jahren diesen Podcast durchgeführt hätten, hättest du noch gar nicht sagen können, dass es den überhaupt gibt. Der ist irgendwie so frisch auf der Landkarte.
Ja, also 2001 tatsächlich. Also es ist jetzt doch schon ein bisschen länger her. Aber für ein Reptil nicht lange und vor allem für ein blaues, in der Größe lebendes Reptil ist es schon echt eine Seltenheit, dass der erst so spät entdeckt wurde. Das liegt aber halt daran, dass der wirklich nur auf einer winzig kleinen Insel
vor Papua
vorkommt. Batanta heißt die Insel und die ist halt flächenmäßig nur so groß wie der Bodensee. Also das ist es. Und nur da gibt's die.
Ist das eine noch nicht erschlossene Insel oder war das einfach später erst Revier von Naturforschern?
Also ich glaube, da leben keine Ureinwohner auf dieser kleinen Insel und so erschlossen ist die gar nicht. Und da ist dann halt irgendwer wahrscheinlich dann, der auch in Indonesien wahrscheinlich neue Tiere gesucht hat und auf Papua dann irgendwann mal halt die Inseln abgefahren. Und diese ganzen Inseln rings um Papua haben halt überall diese Baumwarane und immer halt eine andere Farbe und eine andere Optik. Also ist echt cool eigentlich.
Da kommen wir doch gleich mal auf die Farbe. Blau ist ja irgendetwas, was mir in der Natur nicht so oft vorkommt. Ja, außer vielleicht bei selten. Papageien oder so.
Ja, ist extrem selten. Also es ist wirklich, deswegen sind die auch so ein Eyecatcher, sage ich jetzt mal, weil die halt wirklich blau sind und das ist sehr unnatürlich eigentlich.
Ja.
Aber wenn man sie jetzt auch im Becken sieht, das geht tatsächlich auch im Grün des Regenwalds komplett unter.
Also das ist wirklich schwer zu entdecken. Strahlendes Blau oder?
Ja, ich würde eher ein sattes Dunkelblau beschreiben. Also manche sind ein bisschen heller, die Varianz ist natürlich da. Das sind auch eigentlich nur so Farbtupfer, also die haben so Ozellen, nennt man das, so nicht ausgemalte Kreise überall auf dem Körper verteilt. Und die sind halt mehr oder weniger blau und dann kann die Zwischenräume größer und mehr. Deswegen gibt es manche, die sind sehr, sehr blau, dann wieder ein bisschen dunklere. Die variieren ein bisschen, aber sind schon intensiv blau, würde ich sagen. Ja.
Meistens hat die Farbe immer was mit der Tarnung zu tun. Wenn ich mir da jetzt was zurechtspinne, er kommt vom Baum oben, bei schönem Wetter jagt er vielleicht. Man schaut zum blauen Himmel hoch und auf einmal kommt das Tier. So ist es tatsächlich.
Nee, also die wohnen nicht so weit. Also die wohnen schon auf dem Baum, klar. Aber ich sag mal so zwischen 2 und 5 Meter die Range. Ja. Und der ist ein sehr dichter Regenwald da schon. Und da guckt man wenig in den Himmel, wenn man da sich im Wald befindet. Aber die gehen trotzdem im Grün komplett unter. Also wir als Laien, wenn man da nicht mit dem Guide unterwegs ist, würde wahrscheinlich die meisten übersehen. Gehe ich mal von aus.
Und weil ich auch gerade Jagd anspreche, da ging ich natürlich wieder vom Komodowaran aus. Was frisst denn da der blaue Baumwaran?
Ja, der ist da sehr unterschiedlich. Also eigentlich zu 90% Insekten.
Ja.
Also alles, was da so kreucht und fleucht, Larven, Würmer, Heuschrecken, also alles an Fluginsekten sowieso auch. Und höchstwahrscheinlich ist er auch nesträuberisch unterwegs. Wenn mal ein kleiner Singvogel irgendwo sein Nest hat, dann frisst er auch gerne mal die Eier oder die Jungvögel logischerweise und vielleicht erwischt er auch mal einen kleinen Vogel, aber das wird sehr, sehr selten passieren. Also wirklich hauptsächlich insektenmäßig unterwegs.
Insekten klingt immer nach einer flinken Zunge oder wie macht das?
Ja, also die sind sehr schnell, die springen auch durch den Baum, die sind super wendig und die jagen tagsüber auf jeden Fall, also sind tagaktiv, ja.
gerade wenn ein Tier so selten und neu ist, dann habt ihr das plötzlich hier. Wie ist das denn gekommen? Bist du gleich mit dem Boot rübergerudert, als du hörst, die gibt's?
Nee, also die sind, ich würde mal sagen, grob seit 2010, 2008 schon ganz gut in der Terroristik-Szene vertreten, weil die natürlich extrem beliebt sind. Die sehen fantastisch aus, die sind fantastische Pfleglinge, weil die einfach extrem aktiv sind, hochintelligent und man mit denen super interagieren kann. Die gewöhnen sich recht schnell an den Pfleger, sage ich jetzt mal, auch zu Hause. Und die sind einfach super. Man kann sich ein wunderschönes Regenwald-Terrarium zurechtmachen. Und also die machen einfach nur Spaß. Ja.
Wenn du sagst, viel aktiv, viel interaktiv, auch mit dir, was machen die denn?
Naja, also wenn ich zum Beispiel reingehe zum Füttern, die kennen mich, die springen auch mal an die Hose oder so und klettern dann an mir hoch, wenn es nicht schnell genug geht. Man kann denen Beschäftigungssachen basteln, so quasi ausgehöhlte Baumstämme oder mit Löchern gebohrt und die Insekten da drin verstecken, dann popeln die mit der Hand da raus.
Ja.
Also die sind echt extra, also die sind lösungsorientiert, was jetzt zum Beispiel so ein Leguan nicht ist.
Ja.
Das unterscheidet schon Warane von anderen Echsen, dass sie wirklich lösungsorientiert jagen und auch vorgehen, ne? Und sich richtig Problemlösungen ausdenken, ne? Wie sie das jetzt am besten machen können.
Wenn du sagst, an dir hochklettern, sind das quasi Greifpfoten?
Die haben Krallen. Die haben schon scharfe Krallen. Also auf dem Arm gibt es schon ein paar kleine Kratzer, wenn sie jetzt über der Haut laufen. Die halten sich natürlich fest, sie wollen nicht runterfallen und sind Baumbewohner. Baumbewohner haben meistens gut ausgeprägte Krallen und die fallen auch nie irgendwo runter.
Und Flink hat es dir auch schon angedeutet, ja, also da ist Tempo drin?
Ja, extrem schnell. Also kriegen tut man sie wahrscheinlich nicht, wenn die das nicht wollen.
Wie sehr musst du da beim Fütter zum Beispiel aufpassen, dass sie dir nicht entfleuchen?
Eigentlich gar nicht, weil erstens mache ich die Tür hinter mir zu, meistens ich gehe ins Becken rein und bin dann drin mit denen.
Ja.
Und die sind dann schon sehr fokussiert auch aufs Füttern. Also die wissen schon, wenn ich komme und eine Pinzette in der Hand habe und die Box sehen mit Heuschrecken oder Schaben, wissen die schon, was abgeht. Also die sind da nicht flüchtig unterwegs. Die wollen dann eigentlich schon, dass es dann auch was zu essen gibt.
Entschuldige, wenn ich immer wieder den Vergleich zum Komodowaran ziehe, aber da bist du ja, da heißt es ja auch, sei vorsichtig, geht da nicht so nah ran. Wenn ich hier höre, die können so da, dürfen an dir sogar hochkrabbeln, ist vermutlich kein Gift oder sowas mit dem Spiel.
Nee, also ich will jetzt immer sowieso vermeiden, dass ich gebissen werde, egal von welchem Tier natürlich.
Völlig klar.
Aber ich sag mal so, wenn es bei denen jetzt passiert, bleibt es schon eher bei einer kleineren Verletzung. Also es ist immer unangenehm, weil die natürlich auch scharfe Zähne haben. Und ich sag mal so, die Mundflora ist immer so ein bisschen unangenehm. Also man muss natürlich dann trotzdem spülen, desinfizieren, da kommt man nicht drum rum. Aber man wird wahrscheinlich von einem Krankenhausaufenthalt, das wird wahrscheinlich nicht nötig sein.
Ihr habt vermutlich mal zwei Tiere, oder?
Wir haben jetzt ein Pärchen, genau.
Sind die zu unterscheiden?
Ja, also ich kann hier eigentlich alle Tiere sehr gut unterscheiden und ich habe meine Merkmale und ich sehe das eigentlich sofort.
Aber für den Laien wird es schwer, oder?
Ja, glaub schon.
Beide blau also sozusagen.
Ja, hier. Also ich würde sagen, dass du es jetzt nicht sofort sehen würdest, wer ist.
Ja, das fasse ich auch nicht als Beleidigung auf. Also für sowas bin ich, das ist bei mir sowieso immer sehr schwierig.
Genau, und bei Reptilien allgemein manchmal, also die haben jetzt nicht extrem ausgeprägten Geschlechtsdimorphismus. Also man sieht jetzt nicht sofort, wenn man sie anguckt, der eine ist blau und der andere ist grün, ne?
Ja.
Sondern die sind beide blau. Das Männchen hat eine verdickte Schwanzwurzel, was jetzt aber für einen Laien auch jetzt kein Merkmal ist. Und der Kopf ist ein bisschen breiter und massiver, aber wenn man noch nie ein Weibchen oder ein Männchen gesehen hat und als das identifiziert hat, kann man es nicht sehen.
Gibt es sonst charakterliche Unterschiede?
Ja, also die Tiere haben alle, also die Warane sind echt immer unterschiedlich eigentlich. Also das Männchen ist zum Beispiel bei uns jetzt wesentlich zurückhaltender. Das Weibchen ist deutlich zutraulicher.
Ja, und das auch, könnte auch genauso gut andersrum
könnte
sein.
Könnte auch andersrum sein, typisch, ja. Also die sind, das ist jetzt nicht typisch. Nee, eigentlich sind die Weibchen immer ein bisschen zurückhaltender normalerweise, aber die sind immer mal anders. Ne?
Nun ist ja bei euch immer natürlich das große Motto die Zucht und nun ist es nun auch noch eine Tierart, die erst so vor kurzem entdeckt wurde. Ich vermute mal, es ist noch Pionierarbeit?
Nee, also die sind wirklich, also ich habe selber welche auch, privat.
Okay,
also
okay.
Ich pflege die auch und man kann die ganz gut vermehren. Also es funktioniert auch immer regelmäßiger, sodass so gut wie gar keine Tiere mehr aus Indonesien importiert werden. Also das ist eigentlich komplett schon ad acta gelegt, zum Glück. Ne? Also da legen die da vor Ort auch sehr viel Wert drauf. Da gibt es extrem strenge Vorschriften mittlerweile, was ich sehr begrüße. Und ich bin der Meinung, dass unser Weibchen jetzt gerade trächtig ist. Also sie macht alle Anzeichen dafür. Es kann also sein, dass sie demnächst, also in den nächsten Wochen Eier legt.
Das wäre dann das erste Mal?
Für sie ja.
Aber ihr hattet im Zoo, hattet ihr schon Glück?
Nee, also sie hat schon mal...
Aus privaten Erfahrungen weißt du, wie es geht?
Genau, ich weiß, wie es geht.
Ja.
Und ich weiß auch, wie sie sich verhalten. Aber die hat hier jetzt einmal zwei unbefruchtete Eier gelegt. Da war einfach noch Das war noch zu früh fürs Männchen höchstwahrscheinlich. Jetzt haben wir aber Paarungen gesehen und sie macht ihr typisches Trächtigkeitsverhalten. Das heißt, sie hängt meistens gerade an der Wand, lässt sich abhängen, weil der Bauch dann schon so ein bisschen, und dann sieht sie quasi so ein bisschen aus wie eine Birne. Also der Waran ist an sich ja immer eigentlich gerade. Also Baumwarane sind sehr grazil und dünn eigentlich, die sind nie dick oder haben irgendwo Verdickungen. Ja. Aber wenn die dann so gerade an der Wand runterhängen und der Bauch dann schon so ein bisschen unten birnenförmig wird, dann ist es meistens soweit und die Schwanzwurzel fällt dann so ein bisschen ein. Das ist normalerweise so, wenn die ein bisschen unterernährt sind. Ist in dem Fall aber nicht so. Das ist auch immer kurz vor der Eiablage passiert sowas. Und wenn man das genau beobachtet, dann kann man da so ein bisschen sich drauf einstellen.
Und sie lehnt da an der Scheibe oder ja, lässt sie sich vom oben runter?
Nein, sie kann an der Kunstwand, die halten sich jetzt überall fest. Also sie ist jetzt nicht an der Scheibe, sie hängt einfach gerade an der Kunstwand hinten. Das sieht man immer ganz gut. Die will halt den Bauch dann entlasten. Ne? Die legen sich dann manchmal auch echt komisch hin, dass der Bauch so ein bisschen frei hängt.
Und nun ist es ja, wieder mein Weg zurück zum Komodowaran, dort immer ziemlich tricky, weil dann wird irgendwo das Ei vergraben. Ihr wisst eigentlich nicht wo und vor allem wisst ihr auch nicht, ob es passiert ist. Wie ist das hier?
Ja, also ich gucke ja, das erste, was ich morgens mache, ist alle Tiere anzugucken.
Ja.
Und ich sehe das sofort, ob die jetzt Eier gelegt hat oder nicht. Die sieht dann anders aus. Also sie sieht aus wie so ein ausgedrückter Joghurtbecher dann. Also die ist dann deutlich dünner, ne?
Wie eine Ketchup-Tube.
Ja, wenn man die dann ausdrückt, so.
Entschuldigt,
und die hat,
wir wollen es ja nur bildlich
genau, machen. Und die, wir haben ihren sozusagen einen Nistkasten angeboten, weil die Baumwarane schon, wie der Name schon sagt, dazu neigen, alte Vogelhöhlen oder so, sonstiges okay zu benutzen, um ja ihre Eier zu legen. Die vergraben gar nicht wirklich tief, weil meistens ist da ja nicht viel Substrat drin. Das haben wir ihr angeboten an einer günstigen Stelle und ich hoffe einfach, dass sie das benutzt, weil die anderen Stellen sind für sie eigentlich also die gehen nicht, eigentlich nicht auf den Boden, ja, auf den Waldboden, weil erstens sind da ein Haufen andere Viecher, die sie nicht haben will, wenn sie Eier legt, weil das ist ja ein ungeschützter Moment.
Ja.
Und die Eier sollen natürlich auch unentdeckt bleiben und da sind so verlassene Baumhöhlen eigentlich immer so das Mittel der Wahl.
Bedeutet das denn, dass sie sich etwas besser auch um ihren Nachwuchs kümmern?
Nee, auch gar nicht. Also die legt die dann ab, will dann den bestmöglichen Platz finden, damit die Eier die möglichst besten Chancen haben und dann ist sie weg.
Beschreib uns mal die Eier, ich vermute mal klitzeklein.
Ich sag, ja, es geht. Ich sag mal so 3-4 Zentimeter, ja, so 3 Zentimeter würde ich sagen, grob. Und dann ovale Form.
So, und auch so,
ich
sag mal, lederartig so, oder?
Die sind genau weichschalig,
ja,
wie die meisten Reptilien-Eier und wachsen dann halt während der Inkubationszeit an, ne? Dass der Fötus wächst dann da drin und das Ei kann sich sozusagen ausdehnen, weil die Schale nicht fest ist.
Wie bekommt dann das Ei dann Wärme? Also ich sag mal jetzt in der Natur?
Na deswegen, also die haben da, die sind ja sehr äquatornah, also ja, da sind sehr wenig Temperaturschwankungen,
ja,
und die Warane suchen wirklich perfekte Plätze aus, wo, also die testen, die machen auch Testlöcher, ne? Zum ja Teil, also das machen fast alle Reptilien, die suchen wirklich Plätze aus, wo eine konstante Temperatur herrscht und wo die Eier höchstwahrscheinlich eine gute Schlupfrate haben. Und ich sag mal so,
das erfüllen die dann sozusagen?
Genau, die erfüllen das und die merken das. Und wir haben eine Range, klar, also ja, so von 2 bis 3 Grad, ne, das verlängert oder verkürzt dann einfach die Brutzeit. Ne? Das ist so ein bisschen Spiel. Wir haben natürlich in der Tierhaltung jetzt das natürlich probiert zu optimieren,
ja,
dass man möglichst stabile Nachzuchten hat und dass man dann eine Temperatur hat. Also ich inkubiere meistens so bei 28,5, 29 Grad.
Also ihr nehmt die raus?
Genau, wir ja nehmen die raus hier bei uns, weil erstens habe ich keine Lust, dass das Männchen die auffuttert, die Eier, weil das kann schon passieren, weil das auch attraktives Futter ist natürlich,
ja,
und der riecht
ja
das auch. Und ich möchte ja schon, dass das was wird. Also ich fände es schon cool, wenn wir da kleine haben.
Werden die dann auch gleich blau sein?
Ja, die sind super blau direkt.
Oh,
noch leuchtender eigentlich als die Eltern, ja.
Das ist ja auch ziemlich großartig. Sind auch welche, die sofort flüchten müssen? Das
die sind eigentlich so sofort durch weg, ja,
ja. Und wo schützen die sich? Ich meine, der Komodo rennt hoch in den Baum, weil die anderen nicht hinterherkommen.
Ja.
Die sind ja schon im Baum.
Ja, aber da gibt es ja auch kleinere Äste oder dünnere Äste, wo die Großen nicht hinkommen oder
ja,
Spalten, wo dann die Großen nicht hinkommen. Also die finden schon ihre Wege und die sind dann halt auch gut versteckt, ne? Also die bewegen sich dann auch nicht. Und ich sag mal so, die Frequenz auf Batanta ist jetzt nicht so hoch, dass da jeder sofort von einem anderen gefressen wird. Also
ja,
die sind schon
ja
noch selten, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man sofort einen findet, wenn man da die Insel betritt.
Ist ja in der heutigen Zeit für mich immer fast unglaublich, dass es wirklich noch auf Inseln beschränkte Tiere gibt,
ja,
bei irgendeinem Transport von irgendwas, was von irgendeiner Insel transportiert, ja, ist doch meistens irgendwie was dabei. Aber es gibt bisher wirklich nur dort diese Beobachtung.
Ja, die gibt es wirklich nur da und da ist halt nicht, da wird auch nichts transportiert. Also auf der Insel gibt es sonst nichts. Da ist keine Zivilisation so richtig. Und die schaffen es halt nicht ans Festland oder auf eine andere Insel. Das packen sie halt nicht vom Schwimmen her. Ne?
Ja.
Und das wird sich irgendwann mal aufgespalten haben, ne? Durch Plattenbewegung oder wie auch immer. Und dann wird sich die Art auf der Insel so etabliert haben. Und das ist halt bei denen echt besonders, weil du halt dieses Farbspektrum hast. Also auf einer anderen Insel, auf Misol, gibt's dann wieder gelbe. Ne? Die sind dann gelb. Das ist eigentlich der gleiche Varan. Also phänotypisch 1:1 gleich. Nur, dass die Flecken halt gelb sind und nicht blau. Und dann geht man wieder eine Insel weiter, da ist er komplett schwarz. Dann gibt's noch mit goldenen Flecken auf einer nächsten Insel und auf der Hauptinsel auf Papua sind sie fast komplett grün. Das ist dann der Varanus prasinus. Die sind schon länger bekannt. Deswegen nennt man diese ganze Artengruppe auch Prasinus-Komplex, weil die eigentlich alle von der Körperform und allem gleich sind, nur halt von der optisch anders. Ne?
Ihr habt ja bei euch ja auch noch einen Papua-Varan, oder?
Genau.
Ist das dann der Urvater?
Nee, der ist wieder noch ein anderer.
Ja.
Der wohnt aber auf dem Festland. Also auf der Hauptinsel und der wird halt auch riesig. Also das sind zum Beispiel, weil Sie ja die Größe angesprochen haben, der wohnt mit 3 Metern auch im Baum. Also der hat natürlich nicht einen großen Riesenkörper wie der Komodowaran, der hat sehr, sehr viel Schwanz, also 2/3 auf jeden Fall Schwanz und die wohnen im Baum. Also die sind nochmal einen Zacken schärfer.
Habt ihr so ein Riesenexemplar schon?
Nee, unsere sind noch klein, also wir haben... Die sind so 1,5 Jahre alt circa und die werden jetzt so 1,20 Meter haben, 1,30 Meter. Also die haben noch einiges vor sich, aber das ist ein anderes Kaliber auf jeden Fall.
Was brauchen die denn eigentlich für Temperaturen? Also sowohl jetzt der blaue als auch der Papua-Varan?
Also wir sind immer warm, ganzjährig warm. Wir sind nachts so zwischen 4 und 25 Grad eigentlich so grob und tagsüber zwischen 28 und 30 schon und eine hohe Luftfeuchtigkeit. Also so typisches äquatoriales Regenwaldklima da. Also da bleibt kein Auge trocken dann immer. Ne?
Was würde denn bei euch jetzt zum Beispiel passieren, wenn mal die Heizung ausfällt, sagen wir mal im Winter, wäre das Katastrophe?
Das wäre ein Problem, ja. Also das ist schon fast für alle ist das ein Problem, weil kühl und feucht, das ist immer ein großes Problem für warmlebende Reptilien.
Ja.
Wenn es nur ein bisschen kühl ist, aber nicht unbedingt feucht, dann machen die das noch mehr oder weniger für eine kurze Zeit mit. Aber kühl und feucht ist immer blöd für Lunge und Co. Dann hat man meistens einen großen Ausfall und die Baumwarane sind doch ein bisschen anspruchsvoller, was das Klima angeht und auch ein bisschen empfindlicher, was Ausreißer angeht. Ne? Also
ihr müsstet dann auch sehr schnell reagieren, wenn sowas
schon,
wäre.
Schon.
Da komme ich gleich mal auf die Einrichtung. Wenn jetzt, na gut, du kanntest dich natürlich tierisch gut aus mit blauen Baumwaran. Du wusstest sofort, was die brauchen, als es eingerichtet wurde.
Also ich setze das immer voraus eigentlich. Ich weiß eigentlich für die alle Tiere, die wir haben, was so am besten ist. Man kann sich natürlich orientieren am Lebensraum. Das probieren wir natürlich immer. Das heißt, Baumwaran. Also ich brauche eigentlich dass die hoch können. Ne?
Ja,
die wollen oben sitzen, die wollen ihre Sonnenplätze oben haben. Die wohnen nicht am Boden. Ich habe natürlich keinen Sand drin, weil es kein Sandbewohner hat. Ich habe also Regenwaldboden. Ich habe viele echte Pflanzen, weil das fürs Klima immer super ist. Und halt viele Klettermöglichkeiten einfach, weil die nutzen wirklich das ganze Becken, jeden Zentimeter. Also die sind echt, die untersuchen alles, die untersuchen jede Ecke. Wenn ich einen neuen Ast reinbaue oder so, wird der sofort inspiziert. Also die sind also immer, immer unterwegs.
Echt. Das klingt so kein bisschen schüchtern, wenn ich zum Beispiel an die Stumpfkrokodile denke, die das Tage oder wenn ich Wochen brauche, um sich zu gewöhnen, bei denen geht es um Minuten.
Eigentlich nicht, die erkunden eigentlich immer sofort das Becken. Also wenn die Temperaturen und alles passt, dann sind die sofort unterwegs. Eigentlich hatte ich da noch nie Probleme mit denen.
Du hast vorhin das Schwimmen angesprochen und weil es ja auch eine Insel ist, schwimmen selbst, also mögen die Wasser?
Also die haben einen hohen Wasserbedarf auf jeden Fall, die trinken viel, aber auf der Insel, die benutzen diese ganzen Epiphyten, also die Aufsitzerpflanzen, die Bromelien, da sammelt sich ja das Wasser drin in den Trichtern und das benutzen die in der Natur als Trinkmöglichkeit. Bei uns haben sie jetzt ein großes Wasserbecken unten, einfach auch für die Luftfeuchtigkeit. Die gehen auch öfter mal runter zum Trinken, aber am meisten mögen sie es, wenn sie von mir mit der Sprühflasche getränkt werden, weil die in der Natur würden sie wahrscheinlich nach einem Regenguss dann loslaufen und anfangen zu trinken und da regnet es täglich. Ne?
Aber und schwimmen trinken ist zum Beispiel nicht ihres, oder?
Nicht unbedingt, also die gehen jetzt nicht unter, die können schon ein bisschen schwimmen, wenn sie jetzt eine kleine Flussüberquerung haben, aber das wird sehr selten vorkommen, aber sie können schon schwimmen, aber das ist halt, machen sie eigentlich von sich aus nicht, wenn es nicht sein muss.
Was machen die beiden eigentlich untereinander, miteinander? Ist da viel?
Wenig, also Es gibt natürlich optimale Plätze und die liegen schon oft zusammen, muss man echt sagen. Dann gibt es natürlich eine Paarungszeit, da ist das Interesse deutlich größer. Ja. Aber es wäre jetzt auch kein Problem, ein Einzeltier zu halten. Das würde die jetzt nicht groß stören.
Ist denn Paarungszeit, also wenn du sagst, Interesse größer, ist da überhaupt was zu beobachten, außer dass sie jetzt einfach mal beisammen sind und dann 3 Minuten später war es das?
Ja, also das Männchen zeigt schon Interesse, also der hat ja so ein Balzverhalten, da wird ganz viel mit dem Kopf gezuckt, das machen fast alle Warane, also ja. Das ist ein Waran-typisches Phänomen, schnelle Kopfzuckungen, ne? Immer ein bisschen anderes Muster, ein Komodo-Waran macht es ein bisschen anders als der, aber alle zucken mit dem Kopf.
So ein bisschen Breakdance sozusagen.
Ja, ja gut, viel mit dem Kopf halt, ne?
Ja, ja,
die
ja.
Laufen hinterher und machen dann ganz viel mit dem Kopf hin und her, links, rechts, ganz schnell. Und dann bleibt das Weibchen entweder wird langsamer und lässt es dann zu, oder wenn sie nicht bereit ist, merkt man es auch, dann zischt die einfach ab und hat gar keinen Bock. Also ja. Dann lässt die den links liegen, ne? Dann haut die ab. Und dann kann es auch sein, wenn das Männchen jetzt, sage ich jetzt mal, sehr interessiert ist, dass er wirklich hinterherjagt. Das ist aber bei denen relativ selten der Fall. Und dann wird sich gepaart und dann ist die ganze Sache relativ schnell erledigt. Und das geht dann so über 2-3 Wochen. Und dann ist der Zauber auch vorbei.
Aber es ist jetzt nicht aggressiv untereinander?
Nee, eigentlich nicht, gar nicht. Ja, okay. Also die Weibchen sind meistens aggressiv, wenn sie schon trächtig sind und dann ja. Ein Männchen Interesse an denen hat. Das finden die überhaupt nicht witzig. Und wenn sie Eier legen wollen, dann sind die auch sehr dominant. Und dann kann das auch schon mal sein, dass die sie dann wegbeißen. Aber die Männchen, im Normalfall, wenn ich das sehe, dass es so ist, dass der Mann sie noch bedrängt, dann nehme ich ihn raus. Dann lasse ich sie ihr Ding machen und danach kann er dann wieder dazu. Bei denen ist es aber häufig so, dass die schon sehr harmonisch sind. Also wenn man ein harmonisches Paar hat, dann geht es auch zusammen dauerhaft.
Wenn ihr jetzt Jungtiere habt, wenn ja. Das denn soweit sein sollte, die könnten die dann wieder rein? Ich vermute mal nicht.
Nee, das machen wir nicht. Also erstens ist es blöd, die in so ein super großes Becken zu setzen, ja. Weil die dann total untergehen und das mit der Futteraufnahme ein bisschen schwierig ist, weil man dann so eine hohe Futterquantität da drin haben müsste, dass es das Becken quasi vor Heimchen schwimmt. Das wollen wir natürlich alles nicht.
Ja.
Und es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass die gefressen werden. Das würde ich jetzt nicht ausschließen, dass ja. Die Elterntiere die auffressen.
Also auch die Mutter, ja?
Ja, also das ist, ja. Genau, also die Komodowarane sind auch so. Mhm. Und erstmal will ich das Risiko überhaupt auf gar keinen Fall eingehen. Und die Aufzucht hinten in einer kontrollierten Umgebung ist deutlich einfacher, weil die Kleinen sind dann doch schon empfindlich. Also die ans Futter zu kriegen und so, das ist dann doch ein bisschen feinfühliger.
Musst du überhaupt jeden Tag füttern?
Nee, also ich fütter die 2x die Woche, das war's.
Aber dann zwei richtige Portionen, oder?
Es geht so, also jeder so 5, 6 Futtertiere, das war's. Also so 5 große Heuschrecken zum Beispiel oder 5 Schaben. Oder auch mal, wenn jetzt das Weibchen zum Beispiel, wenn ich jetzt sehe, dass sie wirklich kurz vor der Eierablage ist.
Ja.
Und wenn sie dann die Eier gelegt hat, sieht die dann meistens echt, das ist echt für ein Weibchen enorm belastend, so ja. Eine Trächtigkeit und eine Eierablage. Danach gibt es dann von mir auch mal Babymäuschen, ne? Dass die auch mal wieder sich regenerieren kann ja, und genug ja. Power kriegt wieder, dass sie dann wieder vernünftig in Kondition kommt. Ne? Aber das ist eine Ausnahme, weil für das Männchen wäre das zum Beispiel, das würde total verfetten, wenn ich dem jetzt jede Woche Babymäuse geben würde. Das ist kontraproduktiv und auch spielt sich dann auch aufs Alter. Ne? Dann werden die einfach nicht so alt, weil die Organe total überlastet sind damit.
Das klingt aber schon eigentlich nach guten Futterverwertern, oder? Nur 2x die Woche ja. Und dann keine große Portion?
Eigentlich fast alle Reptilien sind extrem sparsam.
Ja.
Ja,
also auch die, wenn du so, du hast sie als sehr flink bezeichnet, ja. Aber so wahnsinnig oft ist es dann auch nicht, oder?
Ja, die können, also die sind halt enorm energieeffizient, die Tiere. Ne? Ja. Die sind sehr leicht, die haben kaum Anstrengung, wenn die ihre Kunststücke vollführen. Und Insekten sind ja an sich eine extrem gute Eiweißquelle. Also es ist schon ja. Power. Ja. Ne? Also es gibt ja auch, also es soll ja auch für uns gesund sein. Wir ekeln uns halt nur ein bisschen davor. Aber an sich ist es ein super Futter, weil das super ausgewogen ist. Und ich sag mal so, ich achte halt drauf, es gibt Insekten, die haben mehr Fettanteil und weniger, dass die halt einfach viel Protein kriegen und wenig Fett.
Weil du gerade vorhin das Springen erwähntest, ist es etwas, wo man Glück haben muss, dass man das mal beobachten kann, oder machen die das häufig? Nee,
die, also wenn die jetzt wohin wollen und da jetzt kein Ast direkt ist, dann hüpfen die schon öfter mal. Also die springen schon hin und her. Also das ist jetzt auch nicht wie ein Känguru, es ist eher so ein schnell Laufen ja. Und dann ab und wieder rüber und dann geht das in einer Bewegung weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass die wie so ein Flughörnchen durchs Geäst.
Aber es klingt schon geschickt, ja?
Die sind sehr geschickt, ja. Also ich habe noch keinen Baumwaran runterfallen sehen irgendwo.
Häuten sich eigentlich Warane, so wie ja. Schlangen?
Also sie häuten sich, nur nicht genauso wie Schlangen. Also sie häuten sich, das Häuten an sich ist der gleiche Prozess, aber Warane häuten sich in Fetzen, also immer mal Körperstellen. Ja. Und eine Schlange häutet sich ja eigentlich immer im Ganzen.
Ja.
Und auch ein paar Geckos machen das so, dass die eigentlich komplett einmal das Ding ausziehen. Die Warane häuten sich immer irgendwo an. Also die sind eigentlich ständig in der Häutung, mal am Schwanz, dann mal wieder auf dem Rücken, also immer überall. Ne?
Woran erkennst du das? Also sicherlich an den Fetzen, aber wenn man jetzt das Tier nochmal sieht, ist das dann heller an der Stelle?
Ja, es ist halt wie grau sozusagen, also so ein bisschen ausgegraut.
Ja.
Und wenn und darunter, wenn man daneben eine frisch gehäutete Stelle sieht, sieht man schon einen enormen Unterschied. Also da ist alles super kontrastreich und das Blau dann auch wieder intensiv. Und wo es gehäutet wird oder anfängt zu häuten, ist es dann eher so matt und dann wird es ein bisschen gräulicher und dann geht das die Haut schon ab.
Ist das denn etwas, was die Tiere auch stört? Also ich habe gehört, bei den Schlangen ist das ja wohl auch sehr anstrengend für die Tiere.
Ja, also die Warane machen es eigentlich nebenbei mit, weil die überall lang klettern, da streift sich die alte Haut dann immer ab, wenn die da durchs Unterholz düsen. Und die Schlange, also ich glaube, super anstrengend nicht. Also die muss halt die ganze Zeit sich bewegen und sich da rauspellen. Das muss ein Waran halt nicht. Ne? Das läuft da automatisch mit.
Welche Sinnesorgane sind eigentlich die besten beim Waran?
Na schon Optik und die Zunge halt, ne? Das Riechen und das Sehen, weil ein Waran ist auch schon ein optischer Jäger an sich.
Ja.
Also der probiert natürlich über die Zunge Futter und alles zu erspüren. Aber wenn es dann der Jagdprozess an sich ist, braucht er auch schon die Augen, ne? Dann, weil die jagen ja aktiv.
Wie spürt er mit der Zunge an? Der tastet doch nicht die Beute schon vorher ab.
Nee, aber die Geruche, die Duftstoffe aus der Luft werden halt rausgefiltert. So ein Komodowaran zum Beispiel, okay, der riecht aus einem Kilometer Entfernung Blut. Also über die Zunge, genau. Also deswegen, also man kann es beobachten, die züngeln ja die ganze Zeit eigentlich. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Waran in ein neues Becken setzt und der das noch nicht kennt, dann kann man das super erkennen, wann der richtig arbeitet im Kopf und mit der Zunge.
Ja.
Dann wird die Zunge wirklich fast bis Anschlag ausgefahren und langsame Zungenschläge. Dann wird richtig Informationen aufgenommen. Und wo die sich auskennen, da sind immer nur ganz kurze, kommt die Zunge nur ein ganz kleines Stück raus, ganz kurze Zungenschläge, ganz oft. Da checken die nur ab, ob alles noch so ist, wie es ist, sowieso.
Ja.
Aber wenn die neue Sachen riechen, dann geht's richtig ab. Da ist richtig was los dann.
Von welcher Länge reden wir
heute? Ich würde mal beim blauen Baumwaran, jetzt beim Varanus macrae, würde ich jetzt mal schätzen, so vielleicht 6-7 Zentimeter. Okay. Also schon lang. Ne?
Ja,
also da ist schon ein bisschen was im Mund.
Und der Papua-Waran zum Beispiel?
Noch länger. Dementsprechend halt größenentsprechend. Also ein Papua-Waran wird 2,50 Meter bis 3 Meter, kann der in der Gesamtlänge erreichen. Der hat einen Kopf schon wahrscheinlich von so fast 20 Zentimetern. Da wird die Zunge auch ähnlich lang sein. Also man kann sich immer ein bisschen am Kopf eigentlich orientieren von der Zungenlänge. Die wird natürlich noch ein bisschen weiter, geht natürlich noch ein bisschen Rachenraum. Aber so kann man sich ein bisschen orientieren.
Du hast es sogar selbst privat, obwohl das ein neues ist. Eigentlich klingt, als wäre es dann doch schon ein ganz gut erforschtes Tier.
Ja, also die sind schon sehr gut beschrieben, weil die halt Aufmerksamkeit erregen. Ne? Die sind natürlich Eyecatcher ohne Ende. Und da wollten natürlich alle dann wissen, wie es läuft. Und die sind dann auch jetzt gut etabliert, sage ich jetzt mal. Also auf den Inseln ist es natürlich immer schwierig.
Und ist gut, dass da noch nicht viele Touristenboote hinfahren.
Ja, genau. Also es ist erstens zum Glück schwierig, da hinzukommen und es ist halt Naturschutzgebiet. Also man kann da nicht einfach hinfahren mit dem Boot und sagen, ich gehe jetzt hier mal spazieren. Das findet zum Glück nicht statt und das tut denen halt extrem gut.
Werdet ihr denn hier, sagen wir mal, eben gerade wegen dieser besonderen Farbe auf diese Warane auch häufiger angesprochen als auf andere Tiere?
Also es geht so, also die Papua-Warane sind schon immer ein Thema und tatsächlich auch oft die Krokodile einfach. Weil,
ja klar, groß,
ich sag mal so, für den normalen Besucher sind es halt Warane.
Ja.
Ne? Und für mich sind das alles extrem besondere Tiere, aber für einen, der die Geschichte dahinter gar nicht so kennt und wie die vorkommen und was die Einheimischen mir sagen und alles mit den Papua-Waranen, das ist für die gar nicht existent. Ne?
Ja.
Ich bin da halt sehr tief drin.
Ja.
Für mich ist das halt super besonders. Aber die Warane an sich sind schon immer Aufmerksamkeitsspektrum, weil die halt blau sind. Das ist halt so dieses Ding.
Das wollte ich gerade sagen. Weil
wenn die jetzt grün wären, wäre es, glaube ich, nicht ganz so. Aber
da fragt doch jemand, habt ihr die angemalt
oder
sowas?
Genau, also das ist echt genau wie mit den Bambusottern, die Inselbambusottern, die wir haben. Die sind ja auch von Richtung Komodo, die sind ja auch blau.
Ja.
Das ist immer so ein Ding. Also Farbsachen, das ist immer ein Eyecatcher.
Und es ist auch nicht stimmungsabhängig, diese Farbe oder sowas, habe ich rausgehört.
Bei denen nicht. Also bei Chamäleons ist das so.
Ja, ja.
Aber bei den Waranen, die verändern ihre Farbe eigentlich nicht.
Wie lange machen die denn so? Ich meine, Reptilien werden ja doch immer recht alt.
Ja, also so 15 Jahre sind schon drin. Also das muss schon mindestens sein. Also so zwischen 15 und 20 Jahre können die schon werden. Also das ist jetzt nicht super, super alt. Also ja, im Vergleich zu einer Schildkröte und Krokodil nicht. Aber für, ich sage jetzt mal, so ein kleines, so aktives Tier ist das eigentlich schon eine gute Leistung.
Sind die eigentlich auf deiner täglichen Runde dann immer dabei, auch wenn du sie gar nicht füttern musst?
Immer. Also ich gehe ja sowieso immer durchs Haus und gucke jedes Tier an. Also ich gehe dreimal mindestens durchs Haus. Das ist schon so drin. Also ich gehe eigentlich immer dran vorbei und dann gucke ich auch rein. Also es ist, das gilt aber für jedes Tier. Ne? Ja, also das ist halt mein Job, sozusagen.
Und da muss ich mal fragen, ist es denn pflegeintensiv? Also im Sinne von jetzt sauber machen?
Ja, das schon.
Okay.
Weil die haben natürlich keine Toilette, sage ich jetzt mal. Ja, also klar, denen ist das völlig egal. Da wird auch mal über die ganze Scheibe gekotet. Das juckt die wenig. Die Becken müssen natürlich immer geräumt werden, ne? Bei den Temperaturen. Algen wachsen natürlich bei dem Licht super. Die ruppen natürlich auch immer die ganze Einrichtung auseinander. Blätter fallen runter. Und also das ist immer klein. Ist jetzt nicht so, dass ich schaufelweise Dreck hier wegmache, aber ich bin halt immer bei 28 Grad und 90% Luftfeuchtigkeit da am Machen. Das ist auch halt anstrengend, aber halt im Kleineren. Ne? Ich habe halt immer so ein bisschen Fitzelsachen. Dann wird da der Felsen geschrubbt oder der Ast gescheuert und da nochmal in der Ecke irgendwo hingekrochen auf allen Vieren. Das ist halt mein Saubermachen. Ne?
Robin, ich wollte jetzt auch nicht mit der unangenehmen Seite des Jobs enden oder sowas.
Es gehört einfach dazu.
Ja, aber ja.
Sowohl zu Hause als auch hier. Das ist halt, Hygiene ist schon extrem wichtig einfach.
Ja, und deine Liebe zu diesen Geschöpfen klingt ja immer durch. Also ich freue mich definitiv jetzt schon auf die nächste Runde. Es kann gerne auch die blaue...
Ja, die Bambusotter haben wir, Inselbambusotter.
Oder eben auch der Papua-Waran. Also das ist immer wieder eine ganz besondere Geschichte, gerade wenn die dann auch größer werden, was ihr damit dann überhaupt alles macht.
Cool.
Aber das als Cliffhanger für den nächsten Podcast.
Gerne.
Vielen Dank, Robin.
Ja, gerne. Danke. Tschüssi.
Tschüss.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.